Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Vater.
Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Amen. Herr, erbarme dich, Herr, erbarme dich, Herr, erbarme dich, Vater, segne.
Auf die Fürsprache unserer heiligen Väter, Herr Jesus Christus, erbarme dich, unser und rette uns.
Amen.
Ja, ich bin mal wieder hier in Hamburg, wie schon so oft, und freue mich natürlich auch, dass ich wieder hier in der Kirche des heiligen Johannes von Kronstadt sein darf. Er war ja mit der erste orthodoxe Heilige, den ich kennenlernen durfte, denn vor 10, 15 Jahren gab es wenig deutschsprachige Literatur. Und da gab es ein Buch, erinnere ich mich, von Johannes Kronstadt, eines über den Seraphim von Sarov, und kurz bevor ich dann orthodox wurde, ein Buch über die Neumärtyrer des heiligen Raphael, Nikolaus und Irini. Und Gott sei es gedankt, in den 15 Jahren, wie hat sich doch die Landschaft der orthodoxen Literatur verändert, und es sind einige unter uns, die da sehr wirken, daher vergelt's Gott und Gottes Segen für deren Wirken, das sicher auch nicht immer einfach ist, denn dort, wo jemand für Gott, für den Glauben arbeitet, ist der Teufel nicht weit. Daher vergelt's Gott all diesen, die sozusagen diesen Schatz der orthodoxen Literatur, der Geistlichkeit, der Theologie, der Geschichte, der Liturgie und der Gebete immer mehr heben, sodass auch in Deutsch vieles zu finden ist in der Zwischenzeit. Gott sei Dank. Das eine. Und die dürfen auch alle wissen, dass sie immer in meinem Gebet sind. Bevor ich jetzt mit dem eigentlichen Vortrag anfange, vielleicht ganz kurz, wie weit die Entwicklung unseres heiligen Klosters Maria Schutz und des heiligen Paisius, dem Angloriten, gediehen ist. Das letzte Mal waren wir hier im März, da war alles sozusagen im Vorlauf, während nun jetzt im November die Dinge schon mehr gediehen sind. Im Sommer haben wir ein Haus bekommen, einen katholischen Pfarrhof, der leer steht, in dem wir nun leben dürfen. In der Zwischenzeit sind wir 5 Mitbrüder, also die Gemeinschaft wächst auch. Zurzeit können wir höchstens noch eine Novizin aufnehmen, also wenn jemand da ist, der demnächst noch ins Kloster kommen will, soll das heute Abend sagen, denn es gibt nur noch einen Platz. Also Spaß beiseite, wir sind also zu 5, leben nun seit, alle zusammen seit Juli, August in diesem Haus, und vor wenigen Wochen hat mich dann seine Eminenz, der Erzbischof von Austria und Exarch von Ungarn, Arsenius, ein junger Metropolit, zuerst zum Großchiemermönch geweiht und am nächsten Tag dann zum Archimandriten und Abt, sodass nun das Kloster auch offiziell besteht. Während, und nun komme ich noch zu dem Teil, das eigentliche Kloster, nämlich aus Steinen, noch nicht gebaut ist. Wir geben wohl am nächsten Montag, so hoffen wir, oder Dienstag, am Fest des heiligen Arsenius, die Pläne ab zur Begutachtung. Und dann beginnt ein sehr schwerer Weg für diese Pläne, denn 27, nicht 26, wie ich immer dachte, sondern 27 Büros müssen über diese Pläne befinden und ihren Stempel draufsetzen. Also, ist gerade nicht wenig. Also auch da ist eine gute Schule der Geduld, immer wie im ganzen Leben. Aber wir hoffen dann, sofern es Gottes Wille ist, dass im März dann die ersten Schritte zur Verwirklichung des heiligen Klosters geschehen können. Wenn auch bisher die Finanzen noch nicht da sind. Aber auch das ist Sache Gottes. Natürlich, wie ich vorhin erwähnt habe, wo etwas Gutes geschieht, ist auch der Teufel nicht weit. Das erlebten wir in den letzten 2 Wochen und werden es sicher noch lange erleben, auch mit unserem Kloster. So viel Krieg ist noch nie gegen meine Wenigkeit oder gegen das Kloster geführt worden, wie in den letzten Wochen von allen möglichen Seiten. Sie kennen vielleicht nur einige öffentliche Seiten, aber vielleicht später mal, wenn ich dann tot bin, dürfen meine Mitbrüder auch das eröffentlichen, was sozusagen sie nicht wissen. Wie der Teufel von links und rechts versucht, einen solchen heiligen Ort nicht entstehen zu lassen. Und wenn es nicht die Papidie, die Katholiken oder sonst irgendjemand fertigbringt, dann sind es die eigentlichen Orthodoxen, die dann überorthodox sind und meinen, sie könnten da auch mitwirken. Oder es sind die eigenen Schwächen, das gibt es auch, dass man sozusagen plötzlich den Gedanken bekäme, das ist ja alles wurscht, warum soll man sich das antun? Auch so Gedanken könnten kommen, sie sind noch nicht gekommen, aber man muss gefasst sein, dass sowas auch möglich wäre. Also die Kämpfe sind von vielen Seiten, die man zu erdulden hat. Auf der anderen Seite Synchronos, also zeitgleich, zeigt auch Gott wieder seinen Segen. So sind es auch wieder viele Orthodoxen, die das Kloster im Gebet unterstützen und segnen, sich auch nicht von irgendwelchen Demagogen und Schmierfinken da irgendwie beeindrucken lassen. Auf der anderen Seite auch viele nicht-orthodoxe Christen, die sich sehr freuen, dass das Kloster entsteht, denn es gibt eine große Sehnsucht nach dem geistlichen Leben. Und ich denke, es ist schön, wenn es Orte gibt, wo die Menschen auch unsere Religion, unsere Kirche kennenlernen dürfen. Und wenn es dann noch Menschen sind, die sich darüber freuen oder uns sogar unterstützen durch ihr Gebet oder ihre Geschenke, dann zeigt sich doch auch wieder die Liebe Gottes auch in diesen Menschen. Soweit zum Klosterprojekt, also wir sind gute Dinge, denn wo der Teufel sich rührt, ist auch die Gnade Gottes groß. Und wenn das Kloster nicht im Sinne Gottes wäre, wenn es also nicht ein heiliger Ort wird, dann würde der Teufel auch nichts machen. Denn das, was so läuft, wie er es gerne hätte, braucht er sich nicht zu mühen. Ja, soweit also zum Klosterprojekt. Ich bitte auch da weiterhin um Ihr Gebet und Ihr Wohlwollen. Es gibt noch viel zu tun. Auch ein Gästehaus wird errichtet, wo dann Sie alle immer recht herzlich willkommen sind. Aber erst muss es gebaut werden. Nun zum heutigen Vortrag. Wir bauen also zurzeit in Burgenland, in Österreich, an der Grenze zu Ungarn, ein orthodoxes Kloster. Dieses Burgenland hat noch bis nach dem Zweiten Weltkrieg selbst zu Ungarn gehört und ist pannonisches Gebiet, also ist Pannonien. Pannonien reichte von jenem Landstrich, in dem wir heute dort leben, bis hinunter nach Serbien, war also eine große römische Provinz. Und als wir jetzt da begannen zu leben und ich langsam versuche, die orthodoxe Geschichte Österreichs ein wenig aufzumöbeln und zu durchforschen, also wir haben schon sozusagen den Heiligenkalender auch für die österreichische Kirche fertiggestellt. Ich bin dabei, das Buch über die Heiligen Österreichs zu schreiben, O Felix Austria, O glückliches Austria. Dauert natürlich noch, ich muss noch viel sammeln. Aber dabei kam ich auf den Heiligen Methodius. Die deutsche Gemeinde trägt ja den Namen Heiliger Method und Kirill. Und eines Tages wurde es mir bewusst, damals mit dem heiligen Methodius, mit seinem Tode, wurden seine Schüler entweder getötet, in die Sklaverei geschickt, oder sie konnten flüchten, gingen dann zurück Richtung Serbien und besonders nach Bulgarien, Großvater Grasdin. Es waren dann die großen Iroapostel für Bulgarien. Daher Methodius und Kirill, die großen Iroapostel der Slawen. Aber mit dessen Tod und dieser Verfolgung seiner Schüler brach in diesem Land das Leben der Orthodoxie im Sinne von Byzanz, der ostkirchlichen Tradition, zusammen. Und es kam mir dann plötzlich der Gedanke, und jetzt plötzlich sind wir eigentlich die Nachfolger. Denn seit dieser Zeit sozusagen gab es diese byzantinische Tradition in diesem Land nicht mehr. Und plötzlich hat uns der Herrgott dorthin geschickt, und wir können endlich die Brücke schlagen hin zum heiligen Methodius. Auch eine besondere Ehre, ich bin sicher, deswegen ist der Teufel auch so wild. Nun, das hat mich nochmals bestätigt, dass wir alle zu unseren Wurzeln zurück müssen. Nun, wir haben hier sicher nicht ein Problem, aber verschiedene Wurzeln, zwar eine Wurzel, wie wir sehen werden, aber doch verschiedene Wurzeln, denn wir kommen ja alle aus anderen Ländern. In der Kirche, in der wir sind, ist die russische Gemeinde zu Hause. Wir haben einen Diakon von der antiochenischen Gemeinde hier, einen Vater aus der bulgarischen Kirche, Gläubige auch von den Griechen. Aber wir haben auch, und nicht wenige, deutsche Orthodoxen hier und viele von den Jugendlichen, auch wenn sie von anderen Traditionen kommen, die Antiochier, so sind sie hier geboren und hier aufgewachsen und fühlen sich in der Tat zwar als antiochenische oder russische Christen und doch zugleich auch als deutsche Bewohner dieses Landes. Und ich denke, daher ist es gut, dass wir einmal hier zurückschauen in unser eigenes Land. Wie ist es da eigentlich mit unseren Wurzeln? Kurz habe ich erwähnt, im Burgenland, wenn man zurückschaut, unsere Wurzeln reichen hin bis zum heiligen Method. Und sie reichen noch weiter zurück, was vielleicht ganz wenige wissen. Eines der ersten großen christlichen Wunder des Römischen Reiches geschah nur wenige Kilometer entfernt von dem heutigen Standort unseres Klosters, das sogenannte große Regenwunder, das stattfand, ich hoffe, ich sage die Jahreszahl jetzt richtig, 174, 76 nach Christus, als die Römer gegen die Markomannen, Guarden kämpfen mussten. Das waren germanische Stämme, heidnische Stämme, sah es für die Römer sehr schlecht aus in diesem Kampf. Und die christlichen Soldaten, die es damals gab, haben Gott angefleht, ein Wunder zu wirken, dass sozusagen nicht diese heidnischen Germanen über die Römer, die selbst zum großen Teil Heiden waren, aber nicht alle, eben zu siegen, sondern dass die Römer Sieger sind. Und dieses Wunder geschah, auf wunderbare Weise, eben ein Wunder. Es regnete so stark, dass eben die feindlichen Heere in einem Art Schlamm und Sumpf verschwanden, also nicht mehr kämpfen konnten. Und die Christen sollten dann durch ihr Gebet dieses Wunder wirkten. Und zwar war dieses Wunder so groß, dass es auf der Siegessäule in Rom selbst auch dargestellt wurde zur damaligen Zeit. Heute gibt es einige moderne, aufgeklärte Historiker, die meinen, nein, das waren nicht die Christen gewesen, das waren andere, aber bereits die ersten Historiker der damaligen Zeit schreiben, dass es eben christliche Soldaten waren. Sie sehen, je mehr man forscht, umso mehr wird man auch in unserer Heimat diese orthodoxen Wurzeln erkennen. Nun habe ich erzählt über jenen Landstrich, in dem unser Kloster da steht, und der ist ja weit von Ihnen weg. Gehen wir also mal mehr nach Deutschland hinein, auch nach Hamburg oder in diesem Norddeutschland und Mitteldeutschland. Sie würden staunen, wie viele Belege und Wurzeln es gibt, dass dieses Land hier einmal orthodox war. Denn in der Tat, kirchengeschichtlich wissen wir alle, bis 1054, machen wir also einen großen Schritt zurück, gab es im Abendland und im Morgenland eine christliche Kirche, mit Ausnahme der sogenannten Monophysiten, die sich schon viel früher getrennt hatten, durch eben ihre Irrlehre, die sie geglaubt haben und noch glauben. Wir aber hier im Frankenreich, in Spanien, in Irland, in England, glaubten damals den gleichen Glauben wie Alexandria, Antiochia, Konstantinopoli und alle anderen christlichen Gebiete. Eine Glaubensgemeinschaft, eine Kirche. Und so gibt es sogar die Tradition in einigen unserer deutschen Diözesen, die auf die Apostel selbst zurückgehen. Es ist die Stadt Trier zum Beispiel, Sie soll von einem Apostelschüler, das soll der erste Bischof gewesen sein, sozusagen bekehrt worden sein, diese Stadt. Und von daher besitzt heute noch Trier ein Stück des Stabes des heiligen Petrus. Denn der heilige Petrus hat den Stab dem Bischof mitgegeben für diese Stadt. Später wurde der Stab gebrochen und Köln bekam ein kleines Stück davon. Und noch in der altliturgischen Tradition in Rom bis zum Zweiten Vatikanum, wie es danach war, weiß ich nicht, also bis in die 60er Jahre, durfte in Rom nur der Papst einen Hirtenstab tragen, kein anderer katholischer Bischof, auch wenn er zelebriert hat, mit Ausnahme des Bischofs von Trier, denn er besaß ja den Stab des heiligen Petrus. Sie sehen also, unsere Traditionen gehen sehr, sehr weit zurück. Und das ist auch verständlich. Christus, unser Herr, sagte zu den Aposteln, geht in alle Welt, verkündet die frohe Botschaft, tauft im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Wir wissen, die Apostel mit Pfingsten empfingen dann diese Kraft und die Erleuchtung und sie gingen in die ganze Welt. Die ganze Welt bedeutet eben in die ganze Welt. Thomas ging nach Indien, bis nach Indien, andere bis nach Persien. Also die ganze bekannte Welt damals wurde von den Aposteln durchstreift, bis hin nach Armenien, Georgien, rüber nach Italien, Griechenland, Makedonien, also Nordgriechenland. Ja, sogar bis in serbische Gebiete hinein, die Krim, der heilige Andreas, also sozusagen slawische Gebiete, die damals noch keine Slaven hatten, aber zumindest in diese Gebiete, bis hin zu Jakobus, der bis nach Spanien ging, dort ist sein Grab, waren diese Apostel unterwegs. Und ihre Schüler gingen dann bis nach Aquileia. Es gibt eine Tradition, dass Lukas und Markus sogar bis nach Österreich, nach Enns kamen. Andere Traditionen, wie ich gesagt habe, in Trier, dass Apostelschüler diese Diözese, diese Metropoli gegründet haben, in Lyon, in Frankreich, also derer gibt es viele, sodass in der Tat diese Wurzeln bis in die Zeit der Apostel zurückreichen. Gehen wir nun näher nach Hamburg. Da in der Tat reichen die Wurzeln nicht so weit zurück. Meine Heimat war schon also im Römischen Reich christlich geworden. Ich bin ja nicht so weit von Trier weg. Darauf bin ich auch sehr stolz. Das gilt für Hamburg oder Bremen, also Hannover oder diese Gegend nicht. Und doch, auch da haben wir diese uralten, rechtgläubigen, orthodox heißt rechtgläubigen, Wurzeln. Denken wir an den großen Missionar, den heiligen Ansgar. Ist der hier? Ah ja, da hinten ist der heilige Ansgar. Der erste Bischof dieser Stadt. Nun muss man sich vorstellen, dass damals Hamburg nicht so eine Stadt war wie heute. Ja. Auch nicht halb so groß, nicht viertel so groß. Ich weiß nicht die Prozentzahl, aber ich glaube vielleicht 1% der heutigen Stadt, wenn überhaupt. Nämlich nur ein kleiner Teil bei der Petrikirche. Ne? Wo also der alte Mariendom noch bis ins 19. Jahrhundert stand, der katholische Mariendom, der dann abgerissen wurde. Und der stand wiederum an jener Stelle, wo die erste Kirche von Hamburg stand und dergleichen mehr. Dort ist das Zentrum der alten Stadt, damals eine Festung, eine kleine Siedlung, Hamburg, Hammerburg. Dort lebte auch der heilige Ansgar. Und er hatte natürlich auch sein Gefolge. Priester, Diakone, Mönche, es gab also auch ein Kloster, die Leute begannen sich zu bekehren und wie ich vorhin erzählt habe, auch über unser Kloster, dort wo Gott etwas will, kommt auch sofort der Teufel und siehe da, die heidnischen Völker fielen über Hamburg. Einige fielen Hamburg ein, nicht nur einmal, sondern später noch öfters und haben diese kleine christliche Pflanze erstmal zerstört. Und was wenige wissen, und zumindest alle orthodoxen Christen wissen sollten, ist das christliche Leben auch dieser Stadt bis heute auf das Blut der sogenannten 40 Märtyrer begründet. Es waren Mönche, die damals niedergemetzelt wurden. Man spricht von 40. Also wenn Sie da an dieser ehemaligen Marienkirche vorbeigehen, der Petrikirche, da auf diesem Platz, sollten alle Orthodoxen bedenken, dort ist das Bett der Orthodoxie, der christlichen Kirche von Hamburg, und nicht nur von Hamburg, denn der heilige Ansgar war Missionar, ihrer Apostolos, für dieses ganze norddeutsche Gebiet, später ging er ja nach Bremen, wurde auch Bischof von Bremen, bis hin nach Schweden, also er hat der erste große, bekannte, nicht der einzige, aber der erste wirklich große, bekannte Apostel auch des Nordens, sodass also dieser Fleck, den Sie dort vielleicht schon gesehen haben oder noch sehen werden im Laufe Ihres Lebens hier in Hamburg, sollte jeder Orthodox zurückdenken, hier ist unsere Wurzel. Und so typisch christlich, die Wurzel ist das Blut der Märtyrer. Eigentlich das Kreuz Christi, das aber in diesem Moment eine ganz konkrete Form, nämlich im Martyrium dieser Mönche fand und sicher auch von vielen Laien, das darf man nicht übersehen. Aber die Tradition spricht von diesen 40 Märtyrer damals. Also sollte man die, wenn man auch ihre Namen nicht kennt, doch auch im Gebet immer wieder anrufen. Der heilige Ansgar selbst floh dann aus dieser Stadt mit einigen anderen und fand dann letztendlich Zuflucht in Bremen und hat von dort weitergewirkt. Es gab dann später mehrere Versuche, auch wieder das Christentum hier natürlich heimisch zu machen, denn es gehörte in der Zwischenzeit zum Frankenreich und die Franken selbst waren ja der erste germanische Stamm, der orthodox wurde. Die anderen Stämme, die christlich wurden, waren Arianer, also wieder eine Gruppe der Monophysiten. Aber die Franken waren die ersten. Und so war es klar, nachdem diese Hammerburg, diese Stadt, die erste Festung zerstört war, dass man sofort die wieder aufgebaut hat und wiederum Geiste des Christentums natürlich geprägt hat. Warum erzähle ich das? Das ist eigentlich Geschichte, das ist eigentlich Geschichtswissen, wenn auch manche Historiker vielleicht sagen, nicht genau, was weiß man da. Doch, man weiß es eigentlich, nur sind bestimmte Überlieferungen von verschiedenen Überfällen zusammengemixt worden im Laufe der Zeit. Und es ist eine schwierige Aufgabe, das ein bisschen zu entblättern. Bin ich auch dabei, das ein bisschen zu tun, aber braucht sicher noch lange, damit man letztendlich die wahre Geschichte der 40 Märtyrer von Hamburg dann auch wirklich greifbar hat. Hier sitzt auch Marianus, er hat den Namen von einem weiteren Märtyrer, der hingerichtet wurde bei Lüneburg. Auch ein Missionar, ein Priester gewesen, und den haben die Heiden auch gleich mal abgemurzt. Also auch dort das Blut der Märtyrer. Nun, warum das Ganze? Die Orthodoxie hier in Hamburg, wann wurde sie wieder heimisch? Vor Jahrzehnten, ein paar Jahrhunderte, ich weiß nicht, wann die erste Gemeinde hier wieder gegründet wurde. Es war eine Seemannsgemeinde, sicher schon relativ früh. Ich weiß es also von unserer Stadt in Wien. Die älteste Kirche ist fast 300 Jahre alt, die Kathedrale 200 Jahre, also schon eine längere Tradition. Ja, wahrscheinlich in Wien ist die Tradition nie ganz abgerissen, weil es einige Hochzeiten gab zwischen den Babenbergern und Byzanz, sodass diese Prinzessinnen immer ihren Klerus und ihre Gläubigen mitbrachten. So gibt es heute noch das Griechenviertel, in dem eben auch die beiden Kirchen stehen, auch unsere Metropolie, unser Bischof seinen Sitz hat. Eine sehr lebendige Tradition, sehr weit. Ich weiß nicht, wie weit die Tradition jetzt hier in Hamburg der heutigen orthodoxen Gemeinden zurückgeht. Tatsache ist, dass es eigentlich orthodoxe Leben hier in Hamburg, wie sonst auch im Westen, nach dem Ersten Weltkrieg begonnen hat, als die ersten Russen fliehen mussten vor der gottlosen Revolution, nachdem er den heiligen Zaren getötet hat und seine Familie und viele Mönche, Priester und Laien, sind die Leute geflohen vor dem sogenannten glorreichen Kommunismus, der das Paradies auf Erden wollte. Dann nach dem Zweiten Weltkrieg wieder, dann besonders durch das Wirtschaftswunder kamen dann die Griechen und Bulgaren, die Rumänen und viele herüber, die Spanier, also auch andere katholische Länder natürlich. Und dann in den letzten Zeiten wiederum nach der Öffnung der Mauer, wo viele orthodoxe Christen aus unseren Heimatländern kamen. Und man könnte den Eindruck haben, eigentlich diese Orthodoxie hat mit Deutschland oder mit dem Westen ja gar nichts zu tun. Das ist eine Religion für die Ausländer, die in der Zwischenzeit natürlich heimisch geworden sind, ja, teilweise Staatsbürgerschaft haben, hier geboren wurden. Ne? Aber in der Tat sozusagen für diese fremden Völker, eine russische Kirche, eine bulgarische, eine antiochenische, georgische, was es alles gibt. Aber für einen westlichen Menschen, einen Deutschen, einen Franzosen, einen Engländer, einen Amerikaner, hat diese Kirche doch gar nichts zu tun. Es ist sozusagen etwas Fremdes, das hineinkommt, so wie heute die Moscheen kommen, ne? Die in der Tat wirklich fremd sind. Denn die Orthodoxie ist ja Christentum. Aber man hat den Eindruck, das hat mit uns gar nichts zu tun. Deswegen wollte ich diesen historischen Bezug herstellen, denn es gab hier die Orthodoxie. Das erste Christentum hier in Hamburg, diese 40 Märtyrer, der heilige Ansgar, der heilige Marianus, sie waren orthodoxe Christen. Katholische Christen. Und wir beten im Glaubensbekenntnis, im Bistero, im Credo, ich glaube an die eine heilige, katholische und apostolische Kirche. Genauso wie damals diese Märtyrer und alle anderen Heiligen der damaligen Zeit. Ich habe in einem meiner ersten Vorträge einmal erzählt von meinem Aha-Erlebnis diesbezüglich. Als so südwestdeutscher typischer Mensch kannte ich zwar Süddeutschland, Frankenland, ich habe in Bamberg mein Abitur gemacht, aber so über Mosel und Main war mein Wissen denkbar schlecht. Ich war einmal an der Nordsee als Kind, so zur Ferienfreizeit, ansonsten keinen Bezug gehabt zu diesem norddeutschen oder mitteldeutschen Raum. Wir sind mehr im Süden, nach Frankreich, nach Paris, überall hin. Aber irgendwo da nach Köln, geschweige denn Hamburg, Bremen, Berlin, das war außerhalb unseres Denkkreises, zumindest meines. Ich wurde damals dann orthodox in meinem Kloster und durfte, das war auch schon wieder zwei, drei Jahre später, nach meinem Noviziat, nach Deutschland, um meinen ersten Vortrag zu halten. Und das war in der Nähe von Köln. Und ein Grieche sagte zu mir, Vater, wir gehen heute mal nach Köln und schauen uns da einige schöne alte Kirchen an. Naja, schöne Abwechslung für mich natürlich. Wir fuhren nach Köln, gingen in eine Kirche, eine urkirchliche Kirche sozusagen, sie geht auf die Zeit der heiligen Helena zurück. Und wir gingen in diese Kirche hinein, es ist eine Rotonda im Ursprung, also mehr so eine Rundkirche, achteckige Kirche, so in dieser Art, aber mehr rund, ähnlich wie hier, anderer Stil. Und da gab es eine Seitenkapelle, ein Bariglisi. Und wir gingen da hinein und ich sah dort die Malereien. Und ich sagte, fast wie auf dem heiligen Berg. Wie auf Athos. So ähnlich, ja, so gleich. Das war ein Aha-Erlebnis. Denn ich sah plötzlich in der Tat, in der damaligen Zeit, sogar in der Malerei, waren wir gleich. Plus minus natürlich. Ich erinnerte mich an die Musik. Ich lebte ja mal in einem Kloster und in dem Kloster wurde noch viel gregorianischer Choral gesungen. Und siehe da, auch da haben wir die acht Töne der Kirchenmusik. Genauso, wie ich dann in meinem Kloster gehört habe, wir haben die acht Töne. Der heilige Ambrosius, der heilige Gregor der Große, der Dialoge, wie wir ihn nennen, sie waren eben katholische Hirten, orthodoxe Hirten der einen Kirche. Kein Unterschied. Wenn ich sage, kein Unterschied, wie gesagt, plus, minus, Denn natürlich die Mentalität und dergleichen haben noch immer dazu geführt, wie auch heute noch innerhalb der großen orthodoxen Gemeinschaft, dass es auch einige Unterschiede gibt, die aber nicht wesentlich sind, die nicht irgendwie sozusagen Unterschiede machen, im Sinne, dass man nicht eins wäre. Also da aufpassen. Das waren so Aha-Erlebnisse für mich. Und es wurde mir bewusst, die Orthodoxie, also unser Glaube, ist nichts Fremdes in Hamburg, ist nichts Fremdes in Norddeutschland, ist nichts Fremdes in Deutschland, in Frankreich, im Westen. Sondern eigentlich, so wie ich das in unserem Kloster kapiert habe, ein Anschluss, wenn auch schon viele Jahrzehnte, Jahrhunderte zurückliegt, an den Glauben unserer Vorfahren. Die glaubten genau das Gleiche und dasselbe wie wir. Und wenn man dann zurückgeht in die liturgischen Texte der Zeit im 9., im 8. Jahrhundert, mit Ausnahme des Frankenreiches, wo es dann schon begann, sich ein wenig zu verändern, so waren auch die Gebete, das Glaubensbekenntnis gleich. Es gab zum Beispiel kein Filioque. Erst mit Karl dem Großen und danach, wo dann im Frankenreich und nur dort sich das Filioque durchsetzte. In Irland wurde das und dann noch nicht gebetet. In England auch noch nicht. In Schweden auch noch nicht. Aber in den Gebieten, die beeinflusst waren von den Franken, da in der Tat wurde das bereits gebetet. Also, der Glaube, den wir heute hier in Hamburg oder in Bremen, in Berlin, in Hannover, in Mannheim, in München leben, ist kein fremder Glaube für diese Welt, sondern es ist jener Glaube, den die Apostelschüler einst dieser unserer Heimat gebracht haben. Es ist der gleiche Glaube, in welchem diese Märtyrer von Hamburg oder Lüneburg oder wo auch immer gestorben sind. Es ist jener Glaube, der von Generation zu Generation übermittelt wurde, übertragen wurde, tradiert wurde. Jener Glaube, den wir heute sozusagen auch dieser unserer Heimat oder neuen Heimat wieder gebracht haben. Warum es dann später in dieser unserer Heimat sozusagen zum Schisma kam, warum die Kirche sich getrennt hat, das Patriarchat von Rom, da gibt es viele Theorien, viele Versuche der Begründungen, historischer Art, politischer Art, es seien Machtansprüche gewesen und dergleichen mehr. Es sei gar nicht die Exkommunikation der jeweiligen anderen Kirchen gemeint gewesen. All das sind Hypothesen, Theorien. Es steht uns nicht zu, sozusagen da jetzt irgendjemand beurteilen zu wollen. Tatsache bleibt, dass dann in der Tat der Westen sich von dieser alten Tradition entfernt hat. Und siehe da, es beginnt etwas Neues im Westen. Plötzlich gibt es Entwicklungen. Natürlich werden die schön geredet, ne? Diese Entwicklungen. So gibt es plötzlich Stile, Baustile. Da kommt die Romanik, die unserer sehr ähnlich ist. Da kommt ein sehr fremder Baustil für uns, die Gotik, die sehr imposant, sehr schön ist. Also ich freue mich immer, in so eine Kirche zu kommen. Sie hat eine große Erhabenheit und mit ihren schmalen, großen Türmen weist sie wie ein Finger nach oben zum Himmel. Entwicklungen. Dann kommt Barock, Renaissance, Barock, Rokoko, Klassik, Neogotik, Neoromanik, bis hin zur Abscheulichkeit der Abscheulichkeit, nämlich der Moderne. Also wenn man heute moderne Kirchen anschaut, seit den letzten 50 Jahren, es graust einem. Auch wie das schön geredet, mit Symbolik und was weiß ich alles, gibt manchmal auch sicher schöne Atmosphäre darin, mit Farben, all das Gleiche, aber insgesamt ist dieser moderne Ausdruck des großen Glaubensabfalles, der im Westen stattfindet. Stile im Bauspiel, aber auch in der Musik. Es beginnt sich plötzlich die Musik wegzuentwickeln von dem Fundament der Väter, jenem Fundament, das der heilige Johannes Chrysostomos grundgelegt hatte, dem auch der Westen gefolgt ist, mit den acht Kirchentonarten. Es begann dann die Mehrstimmigkeit. Es gab dann Kompositionen, wo sozusagen der Geschmack der Zeit immer deutlicher wurde. Die Kirchenmusik des Mittelalters war eine andere als wiederum der Renaissance. Also das menschliche Gefühl kam immer mehr hinein in die Musik, bis herauf in die moderne Entwicklungen. Aber auch Entwicklungen im Glauben fanden statt. Nach dem Schisma begann man im Westen, wenn ich sage nach dem Schisma, ist nicht immer gemeint genau 1054, sondern es sind Entwicklungen, aber so als, wie soll ich sagen, als Raster des Ganzen. Begann plötzlich der Westen, sich weg von Gott zu entwickeln und hin zu Menschen. Haben wir darüber mal gesprochen. Nicht mehr Gott steht im Mittelpunkt, sondern der Mensch. Stichwort Humanismus. Danach Aufklärung. Nach der Aufklärung Nationalismus. Nationalismus ist eine Heresie. Nationalismus. Danach Kommunismus. Kapitalismus. All diese Schlagworte, die wir kennen, wiederum eine Entwicklung weg von Gott hin zum Mensch. So wie ich gesagt habe, der Kommunismus wollte ein Paradies auf Erden gründen. Aber ein Paradies ohne Gott existiert nicht. Eine Entwicklung. Innerhalb der Kirche auch eine solche Entwicklung. Nicht umsonst in der liturgischen Entwicklung der letzten Jahre weg von Gott. Der Priester ist nicht mehr Richtung Osten gewendet bei der Heiligen Liturgie, zur aufgehenden Sonne, dem Symbol der Auferstehung des siegreichen Christus, unseres Herrn, sondern er dreht sich zum Volk. Eine große Gemeinschaftsfeier. Natürlich kann man sagen, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Nur wird es sehr schwer sichtbar. Der Mensch steht im Mittelpunkt. Und das wird belegt, wiederum durch eine andere Entwicklung, nämlich jene, weg vom Gesetz Gottes, hin zum Gesetz des Menschen. Während die christlichen Konfessionen alle Jahrhunderte sich einig waren, dass der Mensch nach dem Gesetz Gottes zu leben hat, findet im Westen immer mehr die Entwicklung dazu statt. Nein, nicht nach dem Gesetz Gottes, sondern nach dem Gesetz des Menschen. Das ist doch viel zu schwer für uns. Wir haben doch Rechte. Wir haben unsere Freiheiten. Und dahinter steht immer non serviam, ich will nicht dienen. Ich will nicht dem Gesetz Gottes folgen. Und das sehen wir, und das sage ich mit Leid, im Protestantismus. Ich erinnere mich noch in den 70er Jahren, kleiner Bub, als es begonnen wurde, sozusagen die Tötung der ungeborenen Kinder langsam aber sicher zu fördern, gesetzmäßig, als noch in unserer Heimat, in meiner Heimat, der katholische Priester, der protestantische Pastor, gemeinsam mit beiden Gemeinden durch das Dorf zogen, um zu demonstrieren für das Leben der ungeborenen Kinder. Wenig später, wo ist die Stimme des Protestantismus, wenn es um die ungeborenen Kinder geht? Anderes Beispiel. Es war für alle Christen, ja für alle Religionen dieser Welt klar, was ist eine Familie? Mann und Frau und, wenn Gott es segnet, die Kinder, die Enkel. Ja, was man als Familie, jeder normalsterbliche Mensch, bezeichnet. Das war klar der katholischen Kirche, der evangelischen, uns Orthodoxen, dem Islam, den Buddhisten. Ich wüsste keine Religion, die das je anders gesehen hätte. Wenn sich konkret die Formen der Familie wechselten. Aber das ist Familie. Und nun fragen wir heute einmal die Landeskirchen, was für sie wirklich Familie ist. Sie können die Dokumente anschauen, da werden Sie vieles sehen, was mit jenem protestantischen Glauben vor 50 Jahren nichts zu tun hat. Entwicklung. Wir müssen uns der Welt angleichen. Wir müssen uns den Menschen zuwenden. Christus sagt aber etwas anderes. Ihr seid das Salz der Welt. Ihr seid das Licht auf dem Berge. Wenn nun diese Stadt das Licht auf dem Berge, so das leuchtet, ausschaltet, damit es gleich ist mit jenen, die im Dunkeln sind, hat das diese Stadt auf dem Berge nichts mehr zu tun. Ist unnötig. Und das sehen wir, genau das sehen wir. Wenn das Salz nicht mehr Salz sein soll für diese Welt, brauchen wir das Salz nicht mehr. Und als ich dann gelesen habe oder gehört habe, ich kann es eigentlich immer noch nicht glauben, dass eine sogenannte lesbische Bischöfin in Stockholm gefordert hat, dass an der Seemannskirche das Kreuz runter muss, weil damit sozusagen auch die Mohammedaner einen Zugang zu dieser Kirche finden können und sogar eine Gebetsnische eingerichtet werden sollte nach Mekka. Also ich kann es nicht glauben, aber so habe ich es gelesen und gehört und wurde mir auch bestätigt, wohlgemerkt. Ja. Hat das etwas mit der alten Kirche zu tun? Mit dem Gesetz Gottes, dass wir Salz der Erde sein sollen? Sie sehen, Entwicklungen im Baustil, Entwicklungen im Musikstil. Wobei da mal wirklich sagen kann, über Stil lässt sich streiten. Wie gesagt, mir gefällt auch eine gotische Kirche. Und eine herrliche Barockkirche, das erhebt die Seele. Für mich jetzt. Ein anderer sieht das anders. Da kann man streiten. Aber es gibt auch die Entwicklung im Glauben. In der Sichtweise der Welt. Im Beurteilen der Gesetze Gottes und der Gesetze der Menschen. Und daher sage ich uns allen, gehen wir zurück zu den Wurzeln und wir werden in unserer Heimat keinen anderen Glauben erleben, lesen oder sehen, als der katholischen, apostolischen Kirche, jener orthodoxen Kirche, unserer Kirche. Alles andere gab es damals nicht. Und so ist es bis heute geblieben. Und daher, wenn man oft diese Bilder der Märtyrer sieht in unseren Heimatländern, wo wieder Köpfe rollen, wo wieder Menschen umgebracht werden, Christen, dann erinnere mich sehr schnell an meine Heimat vor 1000 und 1400 Jahren, als auch hier die Köpfe rollten und das Blut durch die Straßen von Hamburg oder anderen Städten und Dörfern und Gebieten floss. Es ist die gleiche Kirche, damals hier in Hamburg unter dem heiligen Ansgar, wie heute hier sozusagen in der Kirche des heiligen Johannes von Kronstadt. Im Leben, in der Musik, im Glauben, in den Gebeten, in der Lehre und in der Moral. Und das, glaube ich, ist auch die große Stärke der Orthodoxie in dieser Welt. Wir können dieser Welt vieles wieder zurückgeben, was sie verloren hat. Wir beurteilen keinen Menschen dieser Welt, ob er besser oder schlechter ist. Meistens sind wir schlechter. Welcher Religion er auch immer angehört. Aber wir wissen eins, dass die Orthodoxie das Heil der Welt ist. Nicht im Krieg, nicht in Aggression, nicht in Rechthaberei, sondern im Vorbild. Salz der Erde, Licht der Welt, die Stadt, die auf dem Berge liegt, die sozusagen von überall gesehen wird. Und die Menschen sehnen sich danach. Täuschen wir uns nicht. Aber, wie ich erzählt habe, wo ist das Salz? Wo ist das Licht? Und deshalb glaube ich, dass gerade in diesem letzten Jahrhundert und in diesem Jahrhundert Gott die Türen geöffnet hat, dass die Orthodoxie sozusagen wieder hineinströmt in unsere Heimatländer, damit dieses Licht, das erloschen war, wieder leuchtet, damit das Salz, das schal war, wieder salzig, würzig, kraftvoll wird und dass die erloschene Stadt, die dunkle Stadt, wieder leuchtet. Das wollte ich heute Abend ein wenig darstellen. Die Orthodoxie ist nichts Fremdes in dieser Welt, in dieser westlichen Welt. Sie gab es schon vor langer Zeit. Und ich denke, daher gehören wir auf jeden Fall zu Europa, gehören wir auf jeden Fall zu Deutschland. Amen.